Ja, also zuvorderst möchte ich einfach sagen, dass ich mich riesig freue und auch geehrt fühle, Trainer beim FC Bayern München werden zu dürfen. Es ist eine ganz, ganz besondere Konstellation. Vielleicht ähnlich eine besondere Konstellation, wie es vor 3,5 Jahren war, als ich Trainer der deutschen Nationalmannschaft werden durfte. Es gibt nur wenige Möglichkeiten, auf so einem Niveau arbeiten zu dürfen, wie es der FC Bayern bietet. Sie gehören zur Creme de la Creme im Weltfußball. Und als der Anruf kam, kurz vor Weihnachten vom Karl-Heinz, war eigentlich emotional die Entscheidung recht schnell gefallen. Ich habe während den 2 Jahren mit der Nationalmannschaft gelernt oder erste Schritte gelernt, wie man eine Mannschaft führt, wie man Spezialisten involviert, wie man mit dem Stab arbeitet, um letztendlich das Maximum aus den Spielern herauszubekommen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und heute habe ich die große Freude, mit der Autorin und Journalistin Michaela Maria Müller über ihr neues Buch Klinsmann, ein Briefroman aus der Reihe Ikonen zu sprechen. Die Autorin nutzt darin eine sehr besondere Erzählform. In einer Reihe von Briefen entfaltet sich die Geschichte einer Frau, die sich schreibend mit ihrer Vergangenheit, ihren Träumen und nicht zuletzt mit dem Fußballidol Jürgen Klinsmann auseinandersetzt. Es ist ein Roman über Identität, Sehnsucht und die Kraft der Sprache. Liebe Michaela, herzlichen Dank für dieses wunderbare Buch und die Möglichkeit, dich den Hörerinnen und Hörern vorstellen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Hallo Danny, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
Du und ein Fußballbuch. Stand das auf deiner Bucketlist oder kamen hier mehrere Zufälle zusammen?
Also sobald ich von dieser tollen Ikonenreihe erfahren habe, würde ich sagen, war es ein bisschen auf meiner Bucketlist. Es war ein Traum, sagen wir mal so, weil ich auch diese Form des Schreibens noch nicht kannte, was ja aus Südamerika kommt und eine Chronika ist, wo man das eigene Leben verbindet mit dem Fußball und nicht mit Statistik, sondern eben mit der eigenen Geschichte verbinden. Das ist schon eine Herausforderung und schon, das hat mich, wie ich so früher gesagt hätte, gejuckt. Ja.
Gab es irgendwelche Vorgaben, die du hattest? Hast du dir die vorhandenen Werke mal genauer angeschaut?
Die bestehende Reihe, ja, habe ich mir angeguckt. Fand ich total spannend, weil es für mich auch den Ostfußball so ein bisschen aufgezeigt hat, sozusagen, was es da alles zu entdecken gibt und auch eben die Biografien dazu der Schreibenden, ja.
Und die Zusammenarbeit mit dem Verlag, hattest du enge Grenzen oder konntest du dort komplett frei dich entfalten?
Wir haben so ein paar Eckpunkte besprochen, aber eigentlich habe ich mich total frei gefühlt in dem, was ich mache, ja.
Das merkt man auch und das Ergebnis ist ganz hervorragend geworden und wir sprechen auch gleich drüber. Aber zunächst würde ich gerne dich und deine Arbeit, den Hörern und Hörern etwas näher vorstellen. Du bist auf einem Bauernhof bei Dachau aufgewachsen. Eine ländliche Kindheit, wenn ich das so sagen kann. Man hat so das Gefühl in dem Buch, das hat dich geprägt. Das ist so, oder?
Ja. Ich überlege gerade, ich würde gerne mal mit so einem ganz, also ich meine, ich wohne jetzt hier schon länger in einer großen Stadt als auf dem Land, aber wie so eine Stadtbiografie einprägt, das ja nochmal anders ist. Also ich glaube, Landbiografie ist viel mit sich sein auch und mit dem, also anders drumrum sein, also mit sich selber sein oder ich weiß nicht, ob es jetzt speziell meine biografische Erfahrung ist, aber das so habe ich es erlebt, also man kann miteinander sein und dann ist man da aber für immer oder man kann ein bisschen anders sein und dann ist man da nicht vielleicht für immer. Aber man kann auch anders sein und für immer da sein.
Aber nun bist du ja, und ich will nicht zu viel vorgreifen, in deinem Lebenslauf lese ich dann schon eine ganze Menge große Städte und jetzt treffe ich dich ja auch in einer Stadt an. Und ich hatte so das Gefühl, als ich das so gelesen habe, das ist irgendwie konsequent, dass du aus der ländlichen Gegend heraus willst. Aber vielleicht habe ich da auch einfach zu viel hineininterpretiert.
Nee, also für mich war es schon dieser Weltatlas, den wir im Erdkundeunterricht ab der 5. Klasse in der Hauptschule hatten, der für mich irgendwie so viel mir gezeigt hat. Ja, also ich kann mich auch noch sehr an meinen Erdkundelehrer erinnern und der war mir ein wichtiger Begleiter beim Schreiben auch. Da ist tatsächlich immer noch der Bayern-München-Aufkleber hinten drin, den ich eigentlich nicht reinmachen durfte. Ich hatte auch ganz wenig Bayern-München-Aufkleber und man durfte ja nicht in Bücher malen und überhaupt nicht.
Korrekt.
Genau, und es gab, aber den habe ich immer noch und der zerfleddert immer mehr. Und der hat mir schon so ein bisschen den Weg in etwas anderes gezeigt, ja.
Hast du noch mehrere Bücher? Also ich sage mal so, als ich das Abitur dann gemacht habe, dann flogen tatsächlich komplett alle Sachen weg. Heute ärgere ich mich drüber. Gerade als ich auch nochmal bei dir das mit dem Atlas gesehen habe. Nun ist es bei meinem Studiengang eher das Tafelwerk, was ich ja viele Erinnerungen daran hatte. Ist das nur der Atlas oder sind noch mehr übrig geblieben?
Du bist Chemiker, nicht wahr? Das war nicht rühmlich bei mir. Wenn ich das mal so am Rande erzählen darf. Also ich musste auf den Atlas besonders aufpassen, weil der noch für meinen Bruder gedacht war. Also das waren eine dieser Bücher, die dann nochmal verwendet wurden. Genau, und ich habe tatsächlich noch die Schule, also wir mussten nicht viele Bücher anschaffen, die wurden dann quasi im Rotationsverfahren an die nächste Stufe weitergegeben, also darunterliegende Stufe, aber ich habe tatsächlich noch die Schulbücher die Lesebücher meiner Onkels und Tanten und meines Vaters. Also die habe ich total gerne gelesen. Fällt mir jetzt gerade auf, wo wir sprechen. Aber eigene Schulbücher, Schulhefte habe ich noch. Das war ja die Schulhefte, also meine ersten Diktate aus der ersten, zweiten Klasse. Meine Rechen, die habe ich tatsächlich noch. Irgendwie an denen hänge ich auch. Also mein erstes Diktat war auswendig gelernt: Meine Finger sind schwarz. Ich wasche sie, Punkt. Ich wasche sie mit Wasser und Seife, Punkt.
Du hast von Anfang an gern geschrieben?
Ja, vielleicht nicht sowas, aber ja.
Und wie ist das mit dem Fußball? Also so ein bisschen ist ja, weiß man immer nicht, was ist real und was ist Fiktion. Das ist ja auch alles in Ordnung. Aber hast du in deiner Jugend wirklich mal Fußball gespielt?
Ja, da habe ich auch, ich habe für mich gespielt, also auf dem Hof. Und mal, wenn dann der Vater Feierabend hatte, haben wir noch ein paar Bälle geschossen oder auch mit meinem Bruder. Aber die Jungs, die dann auf dem Spielplatz gespielt haben, das war mir zu doll irgendwie so. Die waren auch ein paar Jahre älter und dann bin ich aber tatsächlich in den Sportverein gegangen. In dem nächsten Dorf. Und mein Bruder, mit dem habe ich darüber jetzt nochmal gesprochen, der hatte eine andere Erinnerung als ich. Also meine Erinnerung war, ich bin da höchstens 3-4 Mal hingegangen und mein Bruder meinte, wieso, du warst doch da 1,5-2 Jahre? Und ich so, was? Nee. Also das ist mir irgendwie in meiner Erinnerung verrutscht oder ihm oder ich weiß es nicht mehr. Aber ja, ich habe da gespielt, aber nie, also ich war beim Training dabei, aber es hätte für mich als Mädchen überhaupt gar keine Möglichkeit, ich habe auch nicht danach gefragt, ich hatte kein Sozialleben mit den Mitspielern, also ich kannte ein paar aus dem Dorf, aber wir haben nicht, ich habe die auch vielleicht auf den Hallenfesten, die es dann gab, auch bei dem Verein vielleicht nochmal wieder getroffen, aber also es ist ja ein Vereinsleben, ist ja auch Zusammensein und was, aber das hatte ich mit denen nicht, weil ich war auch nicht mit denen in der Kabine. Ich bin zum Training gekommen und dann wieder nach Hause gefahren. Also,
ja. Ja, das ist ja auch ein ziemlich großes Thema, gerade auch den Fußball von Mädchen fördern und wie bereit sind wir auch aktuell und vorbereitet. Und ich finde, das nimmst du ja auch so in deinem Buch, auch mit dieser Szene tatsächlich, oder dass du eben sagst, du bist dann eben auch wieder nach Hause gefahren, weil du eben dann offensichtlich keine eigene Kabine vorgefunden hast oder dich auf jeden Fall dort nicht mit umziehen wolltest. Ich habe so, wenn man das Buch liest, merkt man schon, dass du irgendwie, oder habe ich das Gefühl, dass du der introvertierte Mensch bist und du warst nicht die Partymaus, ist das richtig?
Ja, nee, also ich kann mir tatsächlich, du hast das ganz richtig gelesen und erkannt, bin ich nie gewesen, nee. Also auch, ich kann mich an 2, 3 Partys erinnern und wenn ich jetzt das Sozialleben, das sich so auffächert, meines Kindes sehe, muss ich sagen, ich war definitiv keine Partymaus.
Waren das frühzeitig schon so Bücher, also wir kommen gleich auf deinen Werdegang als Autorin. Das sind ja fantastische Werke und die Rezensionen, die man dazu liest, das ist ja wirklich ja sehr, sehr beeindruckend. War das schon von Anfang an so, dass du das gern gelesen hast, gern geschrieben hast? Oder na, wie muss ich mir eine Michaela mit 14 Jahren vorstellen?
Interessante Frage. Ich habe tatsächlich, Bücher war immer etwas, was mich begleitet hat. Ich kann mich tatsächlich noch erinnern, auch an Weihnachtsfeste, wo es immer Bücher gab, sozusagen. Und da war ich auch immer, hat mich immer gefreut. Und dann, ich kann mich auch noch an die erste Lesung als Kind erinnern, wie in welcher Ehrfurcht ich in diese Buchhandlung gegangen bin und dann die Autorin, dann saß eine Autorin vor mir. Und sie hat aus ihrem Buch gelesen und ich weiß noch genau, es war eine Geschichte von einem Mädchen in einem Kinderheim, das gerne halt Eltern hätte und dann kriegt es irgendwie so eine durchgeknallte Mutter, die auch Schriftstellerin ist. Und dann gibt es noch einen anderen Jungen im Kinderheim und dann fädelt sie ein, dass sie zusammen zu ihr kommen und die eröffnet ihr irgendwie eine ganz andere Welt. Also das war, ja, also und dann gab es, also Bücher waren immer schon etwas, auch die Lesebücher meiner Onkels und Tanten, da waren so wichtige Geschichten für mich drin. Oder Märchen, ja, immer. Und mit 14, das hast du mich jetzt gerade gefragt, da habe ich tatsächlich schon angefangen zu schreiben, nämlich Briefe mit Freundinnen. Also ich habe schon gesehen, wir sind gleicher Jahrgang. Habt ihr euch auch Zettel in der Schule geschrieben?
Wir haben uns auch Zettel in der Schule geschrieben und wir haben tatsächlich auch Brieffreundschaften. Also das war damals auch organisiert, natürlich ins sozialistische Ausland galt es, Brieffreundschaften herzustellen. Also da wurden direkt über die Schule Verbindungen hergestellt. Und in der Schule selbst hat man sich natürlich auch die Zettel durch den Klassenraum beziehungsweise über auch Klassen zugesteckt. Das fand tatsächlich da auch statt. Also wir haben keinen Messenger genutzt, sondern tatsächlich Zettel und Stift.
Ich habe teilweise diese Zettel noch in einem so einem Kasten. Also es ist ja nur so ein Mini-Ausschnitt von, ich habe auch keinen Drang, die zu lesen, aber ich habe die noch in so einer goldenen Kiste. Hui. 9., 10. Klasse, also ja, das ist noch ein bisschen später als 14, aber ich hatte eine Freundin, mit der habe ich viele Briefe geschrieben, aber ich hatte dann irgendwann 2, 3 Freundinnen, mit denen habe ich Briefe geschrieben, nicht ganz so viele, aber da kam so langsam das Schreiben in mein Leben, ja, und jetzt, wo ich hier sitze, hinter mir stehen meine Tagebücher, die ich dann so bis Mitte 20 geschrieben habe, ja, also irgendwo im Regal stehen sie da, aber ja.
Da ich, glaube ich, mit dem Alter angefangen habe und du verraten hast, dass wir den gleichen Jahrgang haben, da haben wir natürlich auch zur selben Zeit den Umbruch in unserem Land erlebt. Und ich bin überrascht, also ja, mein Blick auf die Zeit ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein völlig anderer als deiner. Aber ich war überrascht, als ich in deinem Buch den Namen René Müller gelesen habe. Und das erlebe ich sehr selten, dass jemand, der in Bayern in der ländlichen Region groß geworden ist, sich mit Menschen im Osten beschäftigt. Und das taucht ein paar Mal auf, auch gibt ja auch ein anderes Buch von dir, wo plötzlich das eine Rolle spielt. Wie ist dein Blick auf diese Zeit und warum taucht bei dir der Name René Müller auf?
Das ist bei mir eine ganz entfernte Erinnerung, dass ich eben, ich weiß nicht mehr, wo ich es her habe, irgendwo ein ziemlich großformatiges Magazin abgestaubt habe und da war René Müller drin und ich habe ja so auch zu Klinsmann eine Art Fangroupitum gepflegt und ich fand René Müller schon ziemlich gut aussehend. Und ich hatte so ein Ding sie für Torwarte auch, also Jean-Marie Pfaff war ja so parallel und weil du mich auch nach dieser Ost-West-Verbindung gefragt hast, ich fand halt, bei Bayern war Norbert Nachtwey Und das fand ich, also das war so die erste Geschichte, dass man, also jemand ist aus dem Osten gegangen, geflohen. Das war ja Teil seiner Biografie auch bei Bayern. Der ist über Istanbul dann oder geblieben in Istanbul und dann zum FC Bayern gekommen. Und ja, dann, also ich meine, es gab früher nicht so viele Bilder und dann habe ich mir halt Norbert Nachtwey immer so angeguckt, was so, das war ja noch Schwarz-Weiß-Druck der Zeitung und dann gab es die Panini-Sammelalben und dann habe ich mir immer gedacht, was ist da passiert in dem Leben? Und dann hatten wir in der 5. Klasse, das war dann schon, weil wenn ich jetzt 14 als Fixpunkt nehme, da waren wir tatsächlich mit meinem Lehrer auf Klassenfahrt zum ersten Mal und es war dann eben an der bayerisch-thüringischen Grenze. Und der ist selber aus Siebenbürgen gekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und hat, also es war ihm sehr wichtig, dass wir nach Mödlareuth fahren, dieses geteilte Dorf, und dass wir das sehen. Und dann, ja, dann habe ich noch dieses eine Foto von eben dieser, also das ist mein Blick dann darauf gewesen, so auf was passiert da, wir sprechen die gleiche Sprache, aber was, und dann gab es noch Verwandte eben auch, die. Dann,
also wurde eine persönliche Betroffenheit dann auch da, ja?
Gar nicht mal, aber eben schon diese Frage, was ist passiert und warum leben wir geteilt? Ja. Ja, aber dann eben auch, also ich finde das eine spannende Frage auch, weil als dann 89 war, habe ich tatsächlich nur eine ganz vage Erinnerung und für dich und euch hat sich ja alles verändert und man kann sich ja rückwirkend nur fragen, was passiert ist. Und ich war meine erste Kollegin, die kam aus Rostock, da habe ich in der Bäckerei gearbeitet. Und sie, also da ist mir nur aufgehört, da habe ich sie eben nicht als jetzt Ossi oder Wessi wahrgenommen, sondern als jemand, die von der Küste kommt und ganz anders spricht als ich. Aber so in diese Geschichte eingetaucht bin ich wirklich erst auch, als ich dann nach Berlin kam.
Wie schaust du da heute drauf, auf diese Geschichte, auf diesen Umbruch damals? Glaubst du, dass uns das nicht gut gelungen ist oder glaubst du, dass eben so ein Transformationsprozess ganz normal Nachwirkungen hat? Oder hast du dich da nicht intensiver damit beschäftigt?
Also ich glaube, es gab zu lange Zeit zu wenig uns, weil du gerade uns als wir beschrieben hast und das gab es, glaube ich, zu lange und zu wenig. Was dann wieder eben Ich habe natürlich keine Gedanken, wie man das also hätte besser machen können. Jetzt komme ich mit so einem Sprech irgendwie, den ich aus der, also wir sind diesen Weg gegangen und man kann sich dann immer fragen, was wäre besser gewesen oder was hätte man anders machen können. Aber es ist eben, also man kann fragen, was war mit der Treuhand? War nicht gut, nee, aber gewählt wurde eben die CDU im Osten. Wir wissen nicht, was gewesen wäre, wenn die SPD oder wissen wir alles nicht. Und es ist so gekommen, wie es passiert ist. Also es ist so, also so heute würde man, es ist so gewesen.
Die Tatsache, dass du René Müller kennst, auch wenn die Motive vielleicht anderer Art sind, aber da geht mein Herz sofort auf. Ja, also weil ich eben das Gefühl habe, dass eben, sagen wir mal so, den ersten DDR-Fußballer des Jahres, den kennt man, glaube ich, nur im Osten und das halte ich halt für falsch, weil wir ja jetzt sind und ich finde es eben wichtig, dass man, wenn man eben sagt, das ist der Fußballer des Jahres, der BRD gewesen und der ist jetzt plötzlich Deutschlands Fußballer des Jahres, dass man die andere Seite auch mitblickt und dann fühlt man sich auch ernst genommen. Das ist nur ein kleines Thema, das Thema Fußball, das weiß ich auch, damit endet man keine Welt, aber das ist ein Thema, dass man sich nicht gesehen fühlt und wenn du René Müller eben siehst und das war eine bemerkenswerte Persönlichkeit und das war ein guter Torhüter, der ja auch nach der Wende noch sportlich aktiv war, darum geht es letztendlich und deshalb, das glaube ich, jeder, der das mit ein bisschen Ostvergangenheit liest, wird begeistert sein, wenn er im Cleansea-Buch auch den René Müller liest. So, jetzt aber zu dir, du hast eine Ausbildung gemacht zur Verlagskauffrau und warst dann, habe ich das richtig gelesen, Buchhändlerin in München und New York. Wie ging es denn nach New York?
Dann ging es nochmal kurz in die Esoterikabteilung bei einer großen Buchhandelskette, also Esoterik, Religion und ich habe es vergessen, was das dritte war. Und dann ging es nach Berlin.
Und in Berlin wurde dann Geschichte und Politikwissenschaft studiert, richtig?
Ja, also ich habe dann noch eine Weile vor meinem Studium beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub gearbeitet, auch als Buchhändlerin und dann immer, also auch habe so ein Magazin dann gemacht und habe dann auch, also quasi Brandenburg per Fahrrad entdeckt mit den Kolleginnen, die mich eingestellt haben. Und ja, dann habe ich studiert an der Humboldt-Uni, Geschichte und Politikwissenschaften, und Geschichte habe ich studiert. Mein Traumstudium wäre wirklich Germanistik gewesen, von neuer deutscher Literatur. Ich habe mich nicht getraut, Deutsch zu studieren, in welcher Form auch immer, und habe gedacht, es ist so meine Pflicht, wenn ich aus meiner Heimatstadt ist Dachau, wenn ich aus Dachau komme, mehr über Geschichte des Nationalsozialismus zu erfahren, weil ich auch in der Schule wirklich wenig drüber gelernt habe und weil ich gemerkt habe, es sind so viele offene Fragen für mich, also in diesem Schweigen, in dem ich so aufgewachsen bin, was heute nicht mehr so ist, aber was da ganz schwer auf der Stadt lag, wie ich fand. Und dann habe ich diesen einen Moment gehabt, als ich in New York war und ich bin darauf angesprochen, ich habe dann wirklich gesagt, ich dachte, ich nenne jetzt den Namen mal, ja. Und dann fand ich mich gleich mit vielen Fragen wieder, die ich alle nicht beantworten konnte. Und das hat mich lange begleitet, dass es so war. Und dann 5 Jahre später, glaube ich, habe kein Abi und habe dann, also die Freie Uni hat mich nicht genommen. Es gab in Berlin hatte oft so einen Sonderstatus, also das West-Berlin hatte oft mal so einen Sonderstatus gehabt. Man konnte da studieren, wenn man eine Berufsausbildung hatte und 4 Jahre oder 5, ich weiß nicht mehr, berufstätig war. Nach Paragraph 11, 12 des Berliner Hochschulgesetzes, ich weiß nicht mehr. Und dann hat mich die Humboldt-Uni genommen, obwohl mir irgendwie ein paar Monate gefehlt haben. Dann wurde ich auf Probe da immatrikuliert und dann habe ich Geschichte studiert und Politikwissenschaften. Was mit meiner Herkunft auch immer so ein bisschen korreliert hat. Also so ein bisschen so, was mache ich an der Uni und also was tue ich da? Aber ich habe abgeschlossen mit, also 25 bis 30 habe ich studiert, für im Alter von 25 bis 30, genau.
Nochmal zurück, du hast gesagt, Germanistik hast du dich nicht getraut. Nicht getraut wegen jetzt dem Realschulabschluss oder warum?
Das weiß ich ehrlich, vielleicht habe ich, da ich kann es nicht so genau sagen, ich habe mich, irgendwie habe ich, entweder war es dann dieses, du solltest dich jetzt nochmal mit der Geschichte deiner Heimatstadt und diesen großen Überbau beschäftigen, war es, oder ich traute mich damals nicht, das frage ich mich auch oft, oder was es auch mit meinem Schreiben gemacht hätte, weiß ich auch nicht. Oder ich müsste mehr über Literaturgeschichte wahrscheinlich, ja.
Als du angefangen hast, wo hast du dich dann nach Ende des Studiums gesehen, also wo wolltest du hin, so wie jetzt, also Autorin, Journalistin werden, oder hattest du einen anderen Weg für dich gedacht, oder gar keinen?
Das macht so mein Entwurzeltsein vielleicht mit mir, dass man irgendwie nie so einen richtigen Horizont hat irgendwie. Also ich habe mich immer so durchgewurschtelt irgendwie. Also habe viele Jobs gemacht oder Dinge, und dann war ich dann auch bald mit, also es, ich habe, ich weiß nicht, nee, habe ich nie so einen Horizont gesehen und bin auch selten mit der Frage konfrontiert gewesen, wo sehen Sie sich in 3 Jahren? Was man ja heute irgendwie umso weniger sagen kann. Die ganze Welt kann es umso weniger sagen. Vielleicht ist es jetzt ein Wort.
Ja, das mag sein. Das mag sein, ja. Vielleicht ist das aber auch so ein Thema. Na gut, vielleicht, ich weiß nicht, ob das Unterschied ist, Naturwissenschaftler, Geisteswissenschaftler, oder ob das so Ost-West ist, aber halt gerade durch diese Erfahrung des Umbruchs und natürlich dem allem Wegbrechen, hast du ja automatisch, musstest du irgendwie sagen, ich will jetzt das und das erreichen, bis dahin brauche ich das Geld, um studieren zu können. Und das ist eben schon was hier viele geprägt hat, oder vielleicht rede ich auch nur für mich, aber ich glaube, ich sehe das schon relativ häufig so. Und dass man dann, dass das auch den Nachteil hatte, dass man, also du musstest eine Ausbildung, du musstest ein Studium beenden, egal wie gut du dich darin gefühlt hast oder nicht, weil du brauchtest dann den Job, die Arbeit. Und ja, das ist manchmal so die negative Seite. Deswegen hatte man gar keine Möglichkeit, sich da irgendwie zu entfalten. Aber vielleicht ist es auch Ja, also ich habe so einen Lebenslauf oder so, wie du das beschreibst, habe ich ja schon öfters auch von Journalisten, Autorinnen und so. Das kann auch was mit Geisteswissenschaften, Naturwissenschaft, dass das eben Naturwissenschaft, das muss irgendwie begründet sein, muss klar sein. Oder vielleicht einfach, weil wir zum Glück alle ein wenig verschieden sind. Auf jeden Fall ist ja das Ergebnis ganz fantastisch, denn du schreibst bei der Süddeutschen Zeitung, bei Zeit Online habe ich Texte von dir gefunden. Das machst du immer, wenn du Zeit hast, wenn sprechen dich die Redaktionen bei bestimmten Themen an. Wie läuft deine journalistische Arbeit? Wie wirst du da angesprochen und bei welchen Themen bist du da Ansprechpartnerin?
Da muss ich ein bisschen zurückrudern. Ich mache nur noch sehr selten journalistische Sachen tatsächlich. Ich mache viel Moderationen. Ich habe jetzt auch wieder als Buchhändlerin gearbeitet und also ich bin also immer weniger in den Redaktionen, war es immer so, dass du einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin hast. Und wenn man da nicht dabei bleibt, am Ball bleibt, dann kommen eben andere Schreibende so. Und die Plätze werden auch immer weniger. Also.
Das heißt, du siehst deine Zukunft eher als Autorin?
Wenn es die Möglichkeit gibt, dann ja. Also ja. Also ich bin immer schon offen für vieles gewesen. Darf ich nochmal kurz einen Schritt zurückgehen? Das interessiert mich nämlich jetzt auch noch mit diesem biografischen. Also würdest du sagen, dass deine, also ich frage mich jetzt gerade, ob es eben Naturwissenschaft oder so eine Ost-West-Prägung oder Weg ist sozusagen, dass der Naturwissenschaftliche, da kann ich jetzt wieder nichts zu sagen, dass man eben, also da, was ich, wenn du jetzt mich fragen würdest, ist es ja, man muss in irgendwelche Namen in Papers auftauchen, oder? Also dass man zitiert wird, das habe ich von einem Freund, der ist auch Chemiker, aber ist jetzt in den USA schon ganz lang. Zitiert werden muss, ist irgendwie so, was man erreichen muss. Und
wenn du eine wissenschaftliche Arbeit machst und wenn du, also je öfter du zitiert wirst, umso erfolgreicher bist du letztendlich in dem Bereich, ja. Aber dieses Naturwissenschaftliche ist ja, da gibt es ja nur, also ja oder nein, also entweder das wird rot und dann ist der entsprechende Stoff drin oder es wird eben nicht rot und dann ist der entsprechende Stoff nicht drin. So, das ist schon auch was, aber ich glaube halt, vielleicht ist es auch eine Mischung, aber ich glaube schon diese Umbruchszeit und diese Unsicherheit, das wird häufig so als jammernd beschrieben. Ich will das gar nicht als, ich will es einfach nur klar, du musst dir einfach vorstellen, ne, du bist 15 Jahre, also gerade dein Körper verändert sich und alles und links und rechts bricht alles, was vorher da war, weg. Das ist schon etwas, was dich einfach prägt.
Ich habe auch das, also ich habe eine Freundin, die ist ein paar Jahre jünger, noch, also ein paar Jahre ist in dem Sinne jetzt schon wichtig, wie viele Jahre, und die hat mir mal Briefe zu lesen gegeben aus dieser Zeit von einer Freundin, die dann in den Westen ging, ich glaube im Sommer 89, und die Briefe waren, ich fand die dramatisch, die sind dramatisch irgendwie, also die beste Freundin geht weg, die beste Freundin war einfach weg und was dann eben alles noch passierte mit, also und das geht ja bis heute, was Rente der Eltern und so weiter, also wenn man über Geld spricht. Und ich dachte jetzt gerade noch, weil du sagst, vielleicht, also weil ja so mein Werdegang ja auch so ein Hin und Her ist irgendwie, vielleicht nehme ich mir gerade so den Werdegang eines Naturwissenschaftlers eigentlich, wenn ich es so beschreibe, zum Ideal. Endet im Nobelpreis, I don't know.
Ja, also es ist ja auch wunderbar, dass über die unterschiedlichen Wege man dann eben, auch wenn das eben vielleicht nie dein Ziel war, aber haben wir eben im Ergebnis diese wunderbaren Bücher und dann ist ja doch alles irgendwie richtig. Und wenn ich die deine Bücher so lese und auch was du geschrieben hast, dann hast du ja auch die Kraft, auf Probleme hinzuweisen und zu sagen, wir müssen was ändern. Wenn ich jetzt das Buch auf Sehe mir an, gucke, wo du einen Lebensweg eines jungen Paares zeichnest. Da habe ich folgende Rezension gefunden. Das Buch der Journalistin ist faktenreich und interessant, dabei anmutig und berührend geschrieben. Man lernt viele Hintergründe der deutsch-somalischen Geschichte kennen und bekommt ein Gefühl für die Problematik der Rechtslage rund um die Piratenangriffe auf Handelsschiffe. Man wünscht sich, dass mehr Menschen mit Angst vor fremden Bücher wie dieses lesen, um zu erfahren, dass es im Kern immer ums Menschsein und Bleiben geht. Du verbindest ja bei diesem Buch ganz offensichtlich Fakten mit einer Geschichte, die du ja jetzt mal so die ausgedacht hast. Wie gelingt das da so, diesen Spagat zwischen journalistischer Genauigkeit und Fakten auf der einen Seite, auf der anderen aber die literarische Freiheit? Also das muss ja irgendwie in eine Balance gebracht werden.
Es war für mich lange schwer, dieses Buch als Roman zu bezeichnen. Also es ist auch vor 10 Jahren erschienen. Und da gab es auch da war ein Roman, ein Buch, was man sich ausdenkt und von rechts nach links geschrieben wird. Und da ist jetzt schon sehr viel mehr an Freiheit möglich, auch im Schreiben an sich, im Gestalten. Aber ich fand es wichtig, eben auch das, was ich habe die Geschichte immer abgewechselt mit Fakten. Und ich fand, das musste so ineinander gehen, wie es ineinander gegangen ist. Ich konnte es nicht anders beschreiben, weil ich es eben auch wichtig fand und weil es damals noch sehr schwer war, überhaupt zu recherchieren über Flucht und etwas zu finden. Also da gab es ein paar YouTube-Videos und dann mal einen Zeitungsartikel oder mal. Und da habe ich dann auch noch, also ich habe wirklich viel Wissen auch zusammengetragen. Und dann dachte ich mir, ich kann das ohne nicht, ich muss das auch noch irgendwie mit reinpacken, weil es eben auch wichtig ist. Also ich wusste lange nicht, wie ich es eigentlich schreibe und beschreibe und mir erschreibe. Und das war dann letztlich die Lösung. Aber es, also ja, genau, ja.
Die Hörerinnen und Hörer, die dein Buch Klinsmann lesen und sagen, das war fantastisch und ich möchte jetzt noch ein Buch von der Michaela lesen. Welches Buch würdest du ihnen empfehlen?
Tatsächlich Die Zonen der Zeit, das 2024 erschienen ist. Da denke ich auch noch mal viel, also ich denke auch drüber nach, warum mich auch diese Ost-West-Geschichte so packt. Und da, das ist ja auch ein wichtiger Teil davon, dass von einem Mann einfach, dass es immer noch nachwirkt, 89, 90. Ich habe mir auch damals die Gedanken gemacht, also während des Studiums, was es bedeutet hätte, das kommt jetzt auch noch mal ein bisschen Rückgriff auf das, was wir gerade noch hatten als Thema. Was wäre gewesen, wenn meine Eltern, wo beide Seiten von dem Bauernhof stammen, wenn die eben eine Kollektivierung erfahren hätten? Was hätte das gemacht mit denen? Weil Bauern ja oft so Eigenbrötler sind auch. Was wäre da passiert? Und da haben sich auch viele Menschen kamen nicht mit klar. An der Stelle ja auch schon. Und also ich würde sagen, Zonen der Zeit. Was macht Zeit mit einem und wie, ja, es geht um zwei Menschen, die sich nahe sind, um eine Feuerwehrfrau und um einen Historiker. Und beide verbindet eben dieses Element Wasser. Und der Historiker, da wird es oft so als Bild benutzt. Quellen, ich benutze Quellen an den Quellen der Zeit und die Feuerwehrfrau braucht es einfach, um Brände zu löschen. Und zwischen den beiden entwickelt sich eine Freundschaft. Und was macht man, wie entwickelt man sich in dieser Freundschaft zusammen?
Ich packe den Link zu diesem Buch auf jeden Fall in die Sendungsnotizen, natürlich auch zu deinem Buch Klinsmann. Vielleicht noch eins, Mitterndorf, dort dreht sich's um Landwirtschaft und Tschernobyl. Tschernobyl ist auch etwas, nochmal dadurch, dass wir eben die gleiche Jahreszahl haben, wo ich sage, das war auch so ein Ereignis, was ja, also was man nicht so vergisst, weil wir bei auf der Ostseite war es so, dass wir relativ wenig Informationen bekommen hat, dank des Westfernsehens, was ich eigentlich gar nicht gucken durfte. Das ist nochmal eine Geschichte für sich. Waren wir dann aber schon sehr, sehr informiert und dort war es eben auch so, sammelt keine Pilze, pipapo. Aber ich habe so das Gefühl, dass das ja auch ein Thema ist, was dich offensichtlich geprägt wird. Ich nehme mal an, weil es natürlich auch große Auswirkungen auf die Landwirtschaft hatte und du ja dort zu Hause warst, richtig?
Ja, ich würde fast sagen, also ich war da auch viel zu jung eigentlich dafür. Beim Rückblicken hat es wirklich viel verändert. Also jetzt eben nicht, ich habe mir dann für das Buch auch Zeitungen von damals noch durchgeguckt und ich war im Potsdam-Mittelmarkt in einem sehr besonderen Ort, ein Rinderzuchtmuseum. und habe auch geguckt, was es da aus dieser Zeit gibt sozusagen. Ja, also rückblickend eher. Also dass man auch sagt, also als eine Deutung der Geschichte, dass es quasi auch, dass Gorbatschow damals schon gesehen hat, dass es so nicht weitergehen wird in dieser Machtsphäre sozusagen und dass dann im Westen halt dann die Öko, eigentlich für beide, das ist ja Ost und West, diese Ökologie-Umweltschutzbewegung ganz großen Aufwand erfahren hat und im Osten dann eben auch noch die Oppositionsbewegung, ja.
Das ist wohl so, ja. Um die politische Haltung und so ein bisschen dein Engagement zu beleuchten, ich habe gefunden, dass du unterstützt Organisationen wie Reporter ohne Grenzen und SOS Mediterran, nee. Was steckt dahinter? Warum ist dir beides wichtig?
Es ist, also als ich auf See geschrieben habe, dachte ich, wir bräuchten nur mehr Wissen. Also ich gucke jetzt auch 10 Jahre zurück sozusagen, um zu verändern, also um etwas zu bewirken. Also ich habe dieses Buch wirklich aus einem Impetus heraus geschrieben, dass Europa da einen anderen Blick drauf bekommen könnte und mein kleiner Beitrag ein Tropfen sein könnte. Wir bewegen uns gerade in eine andere Richtung. Da braucht man nicht drum rumzureden. Egal in welches Land man guckt, es beschäftigt mich immer noch so. Es ist mir einfach wichtig, wir müssen miteinander auf diesem Planeten, der sich immer mehr erwärmen wird und wo wir nicht mehr, also es ist aussichtsloser denn je. Und es ist, was in den USA passiert, diese Bilder, die uns jetzt erreichen, aus diesen Konzentrationslager-ähnlichen Zuständen in El Salvador jeden Tag, und diese Lager, die es jetzt eben auch schon die gab es vor 10 Jahren tatsächlich auch schon auf Lampedusa. Wir dürfen nicht weggucken. Wir dürfen nicht weggucken. Und wenn wir hinsehen, dann muss das was in Richtung Menschlichkeit mit uns machen. Ja.
Wie erhältst du dir trotz dieser, also du hast das ja fantastisch beschrieben, dass du sagst, vor 10 Jahren wollte ich so einen Beitrag leisten. Und wenn man dann eben die 10 Jahre anschaut, dann muss man ja aufpassen, dass man ja nicht extrem traurig, enttäuscht, deprimiert wird. Wie erhältst du dir die Kraft, dich dafür immer wieder einzusetzen? Weil das natürlich auch zunehmend schwieriger, wenn man, haben wir wieder mit einem Naturwissenschaftler, also die Daten sind völlig klar. All das, was vorhergesagt wird, tritt teils noch dramatischer ein an Werten. Und trotzdem führen wir all diese Diskussionen wieder, naja gut, es war jeden Sommer schon mal warm. Also das raubt einen doch so die Kraft, dass man manchmal die Diskussion auch gar nicht mehr führen wird. Wir schaffen es nicht, uns gemeinsam Gedanken zu machen, wie können wir die Herausforderung Klimawandel, der völlig klar ist, wie können wir uns der gemeinsam stellen und was ist der beste Weg? Die Diskussion findet kaum statt, weil wir immer irgendwie erst nochmal über den letzten Sommer oder den Sommer 75, der auch warm war, irgendwie reden. Und letztendlich ist das bei dem Thema.
Ich fürchte, wir kriegen diese Wende im Kopf. Wir werden die nicht mehr hinkriegen. Also, weil wir, es ist immer noch, also es wird. Ich beschäftige mich noch sehr am Rande damit, aber es ist ja, wir werden nie wieder so einen Sommer haben auf der Welt, der so kühl ist wie dieser. Es wird immer heißer werden. Es ist, ja, ich verstehe, was du sagst, die Diskussionen zu führen, zu denken, ich muss doch an dieser, wir, es muss doch, wir müssen gemeinsam da jetzt handeln und dann tritt die USA aus dem Klimaschutzabkommen, diese ganzen großen Entscheidungen, die da getroffen werden, zugleich die Daten, die wir haben und die Arktis, die eisfrei sein wird und so weiter. Und wenn wir so und so viel Tonnen ausstoßen pro Jahr, schmelzen 30 Quadratmeter Eisfläche und so weiter. Also es ist ja alles in Relation, es ist alles da. Also wir sprechen ja auch darüber, wie man auf Wissenschaft guckt jetzt gerade. Und wie wir uns gerade davon, nicht wir, ja, aber manche Menschen sagen, ist mir doch egal. Aber mehr kommt dann aber auch nicht, ja. Oder, ja. Und dass man das bremst und.
Aber wenn du recht hast, also, dass uns das nicht gelingt, und das will ich ja zugeben, dass eine ganze Menge dafür spricht. Aber du hast ja selbst angesprochen, wir beide haben Nachwuchs und dem begegne ich regelmäßig und möchte ja sagen, auch du hast eine Perspektive. Das kann ich ja nur glaubhaft vermitteln, wenn ich selbst glaube, wir können das irgendwie hinbekommen. Weil sonst wird es halt auch mit der Perspektive für unseren Nachwuchs schwierig.
Ja, du hast es mich auf die dunklen Momente angesprochen. Es gibt eben auch, gerade wenn ich eben auf den Nachwuchs gucke, schon auch große Hoffnung von, es ist eben, wir haben diese Perspektive nicht gerade, aber das heißt ja nicht, dass es sie nie geben wird. Es ist sehr, sehr wenig, das ich gerade anbieten kann.
Nein, ich verstehe das schon. Also ich kann das ja tatsächlich nachempfinden und ist ja nicht so, dass man irgendwie nicht zu demselben Ergebnis kommt, aber so richtig will ich es mir halt noch nicht eingestehen und glaube immer noch, wir können da was bewegen.
Können wir auch. Also wir müssen, glaube ich, wirklich in diesem Tun bleiben. In diesem Tun bleiben und diesem Aktivsein einfach, also ich habe ja auch so eine gewisse Sturheit, einfach weitermachen. Manchmal geht's langsam, aber ich immer in dieser Bewegung bleiben.
Ich hatte schon zum Anfang das Thema Ikonen angesprochen, denn wir wollen jetzt mal zu deinem Buch kommen, was jetzt schon bestellt werden kann und bald auch in den Buchhandlungen verfügbar ist. Am 5. Mai wird's veröffentlicht. Ihr könnt es auf jeden Fall schon vorbestellen. Die Zusammenarbeit mit dem Verlag Volland und Quist war für dich hervorragend. Welche Rolle spielt Frank Willmann? Der ist ja der Kopf dahinter. Hat er dich angesprochen? Hat er gesagt, du musst das so und so machen? Oder warst du da relativ frei? Du hast schon gesagt, so ein paar grobe Rahmenbedingungen gibt's. Aber wie kam es letztendlich dazu, dass du bei Volland und Quist gelandet bist mit diesem Buch?
Also schon durch den Mastermind Frank, sage ich jetzt mal, durch den Herausgeber. Also er hat mich angesprochen und ja, dann, also wir haben wirklich wenig abgesprochen. Also schon, was kann Briefroman sein? Also, und aber wie ich dann die Form dazu gefunden habe, all das oblag mir am Ende.
Ja. Kanntet ihr euch vorher?
Nee, also ich war, weil, wie du ja jetzt aus dem Buch weißt, Bayern-Fan und dann gab es eben den Sören Lerby. Das hat mich interessiert. Also der Sören Lerby und dann gab es noch andere Titel und dann war ich so interessiert an dieser Reihe. Und da, glaube ich, haben wir uns kennengelernt, Frank und ich. Und Anne, die ja auch in der Reihe einen Titel hat.
Dein Status aktuell in Bezug auf den Fußball, Konsument, Fan, Anhänger, Ultra oder gar nichts?
Weißt du, was neben mir liegt?
Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe gerade geguckt, ob neben mir liegen ja schon die ersten Klinsmann-Exemplare. Also meine letzte Liebe war Union Berlin und neben mir liegt der Pate. Wuhle Syndikat Fanzine das sieht nur so neu aus. Das ist so ein 2003-2004. Meine Güte. Ja, also da war ich, also eben, ich bin kein Erfolgsfan, aber da, also ich muss noch ein bisschen über meine Biografie sprechen. Ich habe eine Weile in Potsdam gewohnt, neben dem Stadion von Babelsberg 03 und Turbine Potsdam. Und da habe ich auch mein erstes Unionsspiel meiner Erinnerung nach gesehen. Es muss also vor 03, 04 sein, das war Regionalliga Nordost damals noch. Ja, und das ist gerade vor, das habe ich wiedergefunden gerade hier. Und dann alles VfL Osnabrück, das weiß ich noch, da war ich mit einem Freund, also Union Berlin gegen VfL Osnabrück, Saison 2004, 2005. Da saßen wir tatsächlich im lila Fanblock in der alten Försterei und haben, soll man gar nicht sagen, was wir da gemacht haben, aber, also es war, ich bin offen, ich bin, wie du siehst, ich bin offen, ich bin dann, hat nicht drauf bestanden, dass wir da hingehen, sondern ich bin mit ihm und seiner lila Mütze in den Gästeblock gegangen. Was habe ich jetzt hier noch? Schönes Licht aus. 2005, 2006, das muss meine letzte Saison gewesen sein, weil dann kam nämlich mein Nachwuchs, da war ich erstmal eine Weile nicht mehr in der alten Försterei. Ja, die alten Stadionhefte und Fanzines liegen gerade neben mir, ja.
Das heißt, der Status als Fan, den du ja als Jugendlicher hattest, der hat dann ein wenig pausiert. Gibt es ein schönstes Fußballspiel oder ein Erlebnis rund um ein Spiel, was du niemals vergessen wirst? Also so ein besonderes Fußballerlebnis?
Ja. Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, aber ich weiß noch diesen Moment einfach, diese Fanbegegnung, auch ein Spiel Union in der Alten Försterei gegen St. Pauli, und man war nicht zufrieden, und dann ich glaube, keine von beiden Mannschaften und Fans waren zufrieden, und dann ist man in den anderen Block rübergelaufen, hat man zusammen was gemacht. Das fand ich gut, das fand ich schön. Ich war tatsächlich, ich muss gerade überlegen, doch, ich fand auch ein Spiel von Turbine Potsdam cool, weil es da ein riesen Kuchenbuffet gab, das habe ich noch nie so erlebt. Und wir kamen viel zu spät, aber wir haben noch ziemlich leckeren Kuchen bekommen. Und Fußball und Kuchen finde ich eigentlich auch eine geile Kombi. Und Kaffee dazu.
Das kann ich gut nachvollziehen, insbesondere mit dem Kaffee. So, aber jetzt müssen wir zu Jürgen Klinsmann kommen. Du schreibst ihm Briefe. Du hast die Form des Briefromans gewählt. Wie kam dir da drauf, das so zu machen? Also es ist ja was Besonderes. Also ich habe noch keinen bisher gelesen. Also vielleicht hat es mich auch deswegen so begeistert, aber ich finde das sehr, sehr passend, sehr ungewöhnlich, aber sehr, sehr passend, und beschreibt dann immer so nochmal diese Situation und wie du da so gedacht hast. Also ich fand das ganz wunderbar, aber wer kam und warum kam auf diese Idee?
Also dieser Untertitel, das als Briefroman zu fassen, die Idee war von mir, die Frage ist eben nur nach der Umsetzung gewesen. Und da waren Frank und ich uns eigentlich auch, glaube ich, einig. Oder beziehungsweise wir haben das beide so auch getrennt. Also ich wollte das nicht so als, ich hatte ja nie eine Antwort bekommen, aber ich wollte das irgendwie integrieren, dass ich diese Briefe tatsächlich geschrieben habe, aber die natürlich nicht mehr habe. Aber ich wollte nicht so jedes Kapitel anfangen mit lieber Jürgen oder lieber wie auch immer. Weil wo wäre das hingegangen? Also was willst du da für eine Geschichte erzählen? Und dann dachte ich mir irgendwann, also das Schreiben und das Schreiben nicht am Computer, sondern das handschriftliche Schreiben, das hat mich eh schon lange irgendwie so wieder so gepackt, weil es ja ein anderes Denken ist auch irgendwie. Und dieses Copy-Paste im Text, das man so als schreibende Person immer so vollführt, dachte ich, mal wie im Tagebuch einfach mal schreiben. Und ich habe aber in den letzten Jahren immer mehr Großbuchstaben geschrieben. Und dann dachte ich mir, nee, ich bringe mir diese Schreibschrift wieder bei und mal gucken, wie das in den Text dann reingehen kann. Und dann ist es halt eben so jetzt rausgekommen dabei, dass ich, wie du es gesehen hast, am Ende fast aller Kapitel dann eben einen Brief hinten angestellt habe, sozusagen. Und dann eben, also ich konnte mir nicht vorstellen, das alles, was ich erzählt habe, als du, Jürgen und so weiter zu erzählen.
Ja, das verstehe ich. Du forderst dann auch zum Abschluss des Buches, also offensichtlich scheinst du rund um diese Beschäftigung mit dem Buch, das Schreiben scheint dich auch wieder begeistert zu haben, und dann darf man dir auch einen Brief schreiben zum Schluss.
Das war echt der letzte Gedanke, dachte ich mir so, nee, das ist doch, ja. Schreibt mir. Also ihr könnt mir, es gibt ein Postfach und dann ist möglich und ich werde antworten.
Ich bin mal gespannt, wie viele Briefe dort eingehen, wenn ich mir vorstellen könnte, dass der ein oder andere auch überlegt, Mensch, wie soll ich das denn machen? Weil das so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, aber das macht das Ganze halt wirklich rund, diese Aufforderung, und da bin ich mal wirklich gespannt. Wie ist denn das, welche Rolle spielt denn dein Leben in der Zeit eben, wo du in Dachau gewohnt hast? Da hat man schon das Gefühl, dass das für dich eine sehr zentrale Rolle spielt, dass das auch immer etwas ist, wo du ja den gedankenfreien Raum geben konntest. Du hast ja auch zum Anfang geschrieben, in 90 Minuten kann im Fußball alles passieren, und so hatte man das Gefühl, das passt auch so zu dir. Also in deiner Jugendzeit war der Fußball dir schon wichtig, oder?
Ja, und es hat mich auch immer interessiert, was es so familiendynamisch macht, weil eben, also so, also es war auch, glaube ich, oder ist immer noch eine Verbindung zu meinem Vater auch. Der also halt FC Bayern-Fan ist und war und sonst halt auch wenig Zeit hatte. Und das war immer so eine Connection auch. Und ja, also es war mir sehr, sehr wichtig, auch vorm Radio zu sitzen, tatsächlich. Also.
Und euch gemeinsam zu freuen, habe ich das richtig verstanden?
Nee, das wiederum nicht. Es war schon so eine alleinige Erfahrung, die ich vom Radio auch immer, also manchmal kam er dann, also wie gesagt, vom Bauernhof und manchmal kam er dann wirklich, glaube ich, 17 Uhr rein, da war dann 17 bis 17, 15 eben diese Live-Schalte und dann haben wir, dann eine Viertelstunde, also wenn er quasi im Stall war und dann mal kurz reingekommen ist und mal Zeit hatte, dann haben wir dann meiner Erinnerung nach schon mal zusammengehört, aber nicht lange vorm Radio.
Im Fußball kann alles passieren, sagst du. Kann auch mal ein persönliches Treffen mit Jürgen Klinsmann passieren?
Ich weiß nicht. Also vielleicht kriegt ihr das Buch irgendwie und schreibt mir. Das wäre auch schön. Also ich freue mich über jeden Brief, der kommt. Und wenn ein Klinsi-Brief käme, wäre natürlich nochmal extra eine Überraschung. Wer weiß.
Dann schauen wir mal. Wie hat sich denn diese Bewunderung für Klinsmann im Laufe so der Zeit verändert? Also war das zum Anfang tatsächlich so eine Schwärmerei, also sag mal so ein Bravo-Poster-Schwärmerei? Du hattest auch die Bravo, ne? Also das war auch deine Zeit.
Ja, aber ich durfte die Bravo nicht lesen. Das war so, Bravo. Also fand meine Familie jetzt nicht gut irgendwie, glaube ich.
Ja, ich hatte sogar Bravos, wo die Seite rausgerissen war, die entscheidende.
Ja, nee, also ich habe eben, er war wie so ein Popstar für mich. Wie so ein Popstar für mich und irgendwie jetzt durch diese Briefe auch so eine Ansprechpartner auch, was natürlich irgendwann sich auch erschöpft hat, wenn nie eine Nachricht kommt. Ja. So, und ich weiß nicht, was ich alles an Wolten hingelegt habe, Steilvorlagen in den Briefen, so schreib mir doch mal. Also in den Briefen, da habe ich dann so mit so feinen Unterstreichungen, deine und so weiter. Vielleicht habe ich sowas gemacht, ich weiß es nicht mehr. Und dann kam er mir halt immer wieder als Trainer dann auch unter. Und dann natürlich dieses wunderschöne Tor, das Tor, also dieser Fallrückzieher. Und dann aber auch 10 Jahre später dieser Tonnentritt bei Bayern. Und ich meine, dann war ja eigentlich alles, da war ich schon ein bisschen raus, aber da war ja meine Welt perfekt gewesen mit Jürgen Klinsmann spielt bei Bayern, aber Bayern war dann eben der FC Hollywood zu dieser Zeit. Und mir war auch nicht klar, ich liebte auch Lothar Matthäus, aber dass die beiden so ein Beef miteinander hatten, das war mir auch nicht klar. Weil da war ich mit im Leben woanders. Aber damals so war es wirklich wichtig und Klinsmann insbesondere.
Das heißt, die Briefe gibt es wirklich jetzt vielleicht nicht 100% oder sicherlich nicht in genau dieser Form, aber die Briefe gibt es grundsätzlich. Warst du auch mal wirklich in der Bäckerei seiner Eltern und die hatten Mittagspause?
Also ich war nie drin. Aber inzwischen kenne ich echt schon mehr Menschen, die da in der Nähe gewohnt haben. Also die sagen, ach echt und ruf. Und aber ich weiß noch, wie wir mit dem Auto davor standen, Zitu hatten und dann mussten wir wieder zurückfahren. Ja.
Hast du ein Spiel mit ihm mal live gesehen?
Nee, ich habe ihn tatsächlich weder auf dem Platz gesehen, never, noch, nee, ich habe ihn noch nie gesehen. Und ich habe auch letzte Woche, genau, habe ich die Cousine einer sehr guten Freundin, die hat gesagt, sie war schon eben bei diesem einen Spiel, wo Ost- und Westmannschaft zusammentrafen, mit ihm im Aufzug in Leipzig. Und sie hat ihn nicht erkannt. Also auch das ist mir nie passiert.
Aber die Zeit, wo er dann Bundestrainer war, die hast du ja dann gar nicht mehr so intensiv mitverfolgt, oder? Aber die WM, das hast du schon alles mitbekommen, aber eben, du warst jetzt nicht bei einem Spiel oder so.
Na, das habe ich tatsächlich auch versucht, indem, dass ich dann, also ich habe nicht versucht, Tickets zu bekommen, aber, also damals Sommermärchen 2006, ich habe dann eine Schulung bei der FIFA gemacht und habe Einlass bei Hertha gemacht, also als Security. Aber hatte schon diese FIFA-Schulung in der Tasche mit natürlich schon dem Ziel, dass ich ein Deutschlandspiel im Berliner Olympiastadion gucken kann, wo Jürgen Klinsmann Trainer ist. Das war schon eins meiner Wünsche.
Hast du dann diese Zeit von Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC verfolgt mit?
Die nicht, aber die war kurz und heftig.
Die war kurz und heftig, ja. Er beschreibt das auch in einer fantastischen Podcast-Episode, ich glaube von der DFB-Stiftung Egidius Braun, die würde ich auch mit verlinken in den Sendungsnotizen. Da gesteht er auch ein, dass das ein Fehler war und ich glaube, die hat ihm auch nicht gut getan. Also Deutschland blickt, glaube ich, nach der Hertha BSC-Geschichte ein bisschen anders auf ihn. Oder Deutschland, das ist zu groß, was ich sage, aber einige blicken etwas anders auf ihn. Da hat er sich selbst einen Gefallen getan. Du erwähnst Buch, glaube ich, mehrfach Nick Hornby. Welche Rolle spielt er für dich?
Eigentlich war Nick Hornby derjenige, der mich nochmal zum Fußball zurückkatapultiert hat, zu meiner Fußballliebe. Also Fever Pitch zu lesen, es war so ein wichtiges Buch für mich. Also so wirklich diese englische Fußballliebe nochmal so, also quasi wo der Sport herkommt, nochmal zu erleben. Und also es hat mich auch während meines Studiums interessiert. Es gab meine Professorin, also es gibt schon wenig Geschichtsprofessorinnen, aber sie hat also ihr spezielles Feld war Sportgeschichte und speziell Fußball und englischer Fußball, deutscher Fußball, die Geschichte davon. Und das hat mich während des Studiums, also am Ende dann auch nochmal, da habe ich über Cricket dann eine Arbeit geschrieben, die Geschichte des Crickets, aber Nick Hornby war weil ich eben Bravo nicht gelesen habe oder auch so Zugriff auf Musik nicht so wirklich hatte. Er hat ja auch viel über Musik und Songs und ich weiß nicht, aber für mich war, ich hatte einfach nie so diesen Zugriff auf Platten, auf keine Ahnung. Für mich war eben Fansein immer mit Fußball verbunden. Und da war dieses Buch einfach mit seinem ganzen Leiden und mit der ganzen Liebe und der ganzen Leidenschaft, die drin steckt, das hat mich nochmal so richtig zum Fußball zurückgebracht, ja.
Aber dann, so insgesamt, wenn du das berichtest, steckt doch ja sehr, sehr viel Autobiografisches in dem Buch. Bist du dann auch zum Schluss, beschreibst ja, dass du in Brandenburg nochmal eine Reise zum Haus mit dem Namensschild Klinsmann machst. Hat die dann auch stattgefunden?
Ja, also Hohenwutzen. Ich wollte da tatsächlich schon mal länger hin, weil es eben auf der polnischen Seite diesen großen Polenmarkt gibt, der richtig riesig ist, hätte ich nicht gedacht. Aber ich habe das halt immer noch als, also ja, und dann, also ich so wie ich auch in Stahl, also ich fühle Dinge gerne sozusagen, also bin da und das war dann auch so, das ist dreimal mit dem Bus und einmal mit dem Zug oder ich weiß es nicht mehr, wie man hinkam, aber ja, Hohenwutzen, da stammt der Vater her, der als Siegfried, sein Vater, der dann über Usedom, also Eberswalde, Usedom, dann im Schwäbischen gelandet ist.
Und zu dem Zeitpunkt, wo du dort warst, wohnte niemand mehr, richtig?
Nee, ich habe dann da bei der Feuerwehr, war noch so ein Betriebsgelände, wahrscheinlich von der Gemeinde, haben wir dann gesagt, ja, da vorne rechts. Und tatsächlich war dann noch so, also die wohnten aber nicht mehr, aber das Klingelschild war noch da. Ob das jetzt das Haus war oder ich glaube, das Vatershaus, also es waren wohl Verwandte direkt vor der polnischen Grenze.
Du hast jetzt zum Schluss nochmal die Möglichkeit, die Hörerinnen und Hörer für dein Buch zu gewinnen. Warum sollten die Hörerinnen und Hörer, die gern Bücher lesen, dieses auf jeden Fall in ihrer Bibliothek einen Platz freimachen dafür?
Das ist wie auf dem Sprungbrett zu stehen im Schwimmbad. Ich glaube schon, dass man dieses Anderssein und damit leben können, also mit diesem Außenseiterin sein und irgendwie einen Weg finden, gegen den Strom schwimmen. Ich glaube, das steckt viel in diesem Buch drin. Bei sich bleiben und weitermachen. Das, was jetzt irgendwie den Kreis auch zu unserer Klimadebatte oder ein bisschen schließt, einfach weitermachen und auf seinem Weg bleiben. Und das würde ich sagen. Sorry, ich bin Buchhändlerin, aber die eigenen Bücher, wow.
Das kann ich gut verstehen, aber dann machen wir das relativ einfach. Also ich hatte dieses Buch noch nie so schnell ein Buch gelesen wie das. Da wurde gesagt, ich soll jetzt unbedingt mal in der Küche helfen. Da hatte ich keine Zeit und das war keine Ausrede, weil ich das wirklich zu Ende, also lesen wollte und ich kam nicht mehr weg. Das war ganz fantastisch. Das hatte natürlich etwas Persönliches und hat eben auch diesen Heldenkult Jürgen Klinsmann, der jetzt in meinem Leben jetzt nicht so eine große Rolle spielt, aber so sympathisch da auf den Punkt gebracht. Also ich habe das so gern gelesen, deswegen kann ich das euch allen nur wirklich ans Herz legen. Ich habe mich riesig gefreut, wenn ich so ein Buch lese und dann anfrage, dass ich auch eine Zusage von Michaela bekomme. Da bin ich sehr dankbar, weil ich natürlich auch gelesen habe, was du für eine Vita und was du schon für Werke herausgebracht hast und so ein kleiner Fußball-Podcast. Das fand ich super sympathisch, dass du da sofort gesagt hast, na selbstverständlich stehe ich da dafür zur Verfügung und danke dir auch sehr für dieses offene Gespräch. Klinsmann, ein Briefroman, ist im Verlag Volland und Quist erschienen und auf der Internetseite könnt ihr das gerne vorbestellen. Und wie gesagt, ab 5. Mai gibt es das überall, wo es Bücher gibt. Und wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und schreibt uns gern, welches Buch euch aus der Reihe der Ikonen gefällt. Ich kann euch dort nur empfehlen, beim Verlag auch ein Gefällt mir zu klicken. Da werdet ihr regelmäßig informiert, was es dort für wer gibt. Das sind ganz besondere Bücher. Und Klinsmann, ein Briefroman, ist meine Buchempfehlung des Aprils 2025. Michaela, ganz, ganz herzlichen Dank dir für das Buch, für deine Zeit und dieses wunderbare Gespräch.
Ich danke dir, lieber Danny, und ich muss sagen, hallo, du hast fast 300 Folgen. Du bist ja kurz vor deiner 300. Folge von Brennpunkt Orange, oder?
So ist das, so ist das.
Ja, eben, kleiner Fußball. Nein, 300 Folgen, das muss man erstmal, den Atem muss man erstmal haben. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Und bei solch wunderbaren Gästen macht man das natürlich sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann bei der 299. Episode und Michaela, vielleicht werden wir uns bei der 400. Episode, vielleicht erkennst du ja jetzt deine Leidenschaft für den Fußball wieder und es gibt noch ein neues Buch. Aber jetzt hast du erstmal ein fantastisches Buch zum Lesen bereitgestellt und da wünsche ich allen Hörern und Hörern viel Spaß. Danke dir.
Danke dir.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.